Nehammer versucht Neustart. Der Bundeskanzler erteilt vorgezogenen Neuwahlen eine Absage und geht in die Offensive. Krach mit Kickl. Die ÖVP verschärft ihre Gangart gegenüber der FPÖ und bezeichnet Herbert Kickl als rechtsextrem. Die Kommunisten kommen. Nach Graz könnte die KPÖ auch bald in Salzburg-Stadt überraschen.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Recht herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Herr Knapp.
Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen angenehmen Abend.
Schönen guten Abend.
Recht herzlich willkommen. Heute vor einer Woche ja so die große Rede von Kanzler Karl Nehammer. Wir haben ausführlich berichtet. Die Oppositionsparteien sind wenig überraschend, wenig beeindruckt von den Ansagen von Karl Nehammer und fordern weiter vehement Neuwahlen, auch im Parlament. Aber in dieser Woche sind die Neuwahlanträge der SPÖ und der FPÖ im Parlament aber wenig überraschend gescheitert.
Die Zeit wird knapp für Karl Nehammer. Spätestens im Herbst wird gewählt und die Regierungsbilanz überzeugt den Großteil der Bevölkerung derzeit nicht. Mit der Präsentation seines Österreich-Plans und einem Interviewmarathon versucht der Bundeskanzler jetzt Meter gut zu machen und verteidigt die Regierungsarbeit.
Die Politik ist ja bekanntlich das Bohren harter Bretter. Es gibt tatsächlich immer wieder viel zu tun. Jedes Mal eine Regierung einzugehen, heißt auch einen Kompromiss eingehen. Das ist in der Demokratie so.
Doch die Opposition gewährt Nehammers Mannschaft keine Gnade. Es brauche eine neue Regierung und zwar lieber früher als später.
Wir sollten dem Schrecken möglichst rasch ein Ende bereiten. Ob es jetzt im Mai oder im Juni ist, sei dahingestellt.
Das ist real wirklich Schießstand zulasten der breiten Masse der Bevölkerung. Und deswegen glauben wir, dass wir einen gerechten Neustart für Österreich brauchen.
Die Regierung aber will weiterarbeiten. Für die FPÖ ist doch klar, warum. Die Umfragen sagen derzeit einen klaren blauen Sieg voraus.
Da kommt jetzt die Unruhe auf im ÖVP-Sektor. Da verkrampfen sie alle. Da fangen sie an zum Zittern. Da sitzen die ganzen Angsthasen. Und das führt dann so weit, dass die ÖVP vor einigen Tagen eine Messehalle in Wels zum größten Panikraum dieser Republik umfunktioniert.
Angst vor der nächsten Wahl zeigt Nehammer trotz Umfragentiefs aber keine. Denn wie der rosa-rote Panther hofft auch der aktuelle Bundeskanzler sagen zu können.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Thomas Hofer, wie schaut's aus? Ihre Wahrnehmung in dieser Woche, gelingt Karl Nehammer jetzt das Ruder rumzureißen? Er war sehr, sehr präsent, hat ganz, ganz viele Interviews gegeben, aber man hätte sich doch erwartet, dass da noch ein bisschen was kommt jetzt, dass er noch irgendwas nachlegen kann.
Naja, es war natürlich, wenn man jetzt in die Gedankenwelt eindringt, zum Beispiel ÖVP Niederösterreich, auch einige in der Parteizentrale, die sagen, das hätte man nutzen können in Richtung eines Auftakts, wenn es eine Juniwahl gäbe, dann hätte das schon Sinn gemacht, da durchzuziehen. Er hat dann natürlich in der Pressestunde was die Neuwahlgeschichte, die Vorverlegung angeht, eher sozusagen die Bremsklötze bedient. Und insofern kann man sagen, okay, nach einer, wie Sie richtig sagen, Woche, wo wirklich die ÖVP mit diesen Themen aus seiner Rede präsent war, kam jetzt dann danach nicht mehr viel. Aber ich glaube, es ging zuerst einmal der ÖVP darum, die eigenen Funktionäre anzusprechen. Deswegen gab es ja auch da Kickl-Festspiele am Beginn, was natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, sage ich schon dazu. Aber die wollte man mal aufmunitionieren, von wegen, wo hat sich der Kickl selber widersprochen etc. Und dann ging es eben um diese konservativen Markierungen. Dass man sich jetzt nicht erwarten kann, und das habe ich vergangene Woche gleich nach der Rede hier an dieser Stelle schon gesagt, dass ich nicht erwarte, dass es da jetzt einen großen Sprung nach vorne gibt für die ÖVP. Wenn schon, dann wird man der SPÖ näher kommen, aber aufgrund der Tatsache, dass jetzt dann die Bierpartei wieder mit abgefragt wird und die natürlich im Vergleich ÖVP-SPÖ eher bei den Sozialdemokraten knabbert. Aber dass eine Rede so einen unglaublichen Effekt hat, dass man da gleich 3-4 Prozentpunkte rauf geht. Also das hätte ehrlicherweise auch keiner erwartet. Jedenfalls niemand, der sich im Geschäft auskennt.
Herr Heik, Sie als Meinungsforscher, wir können Sie viel fragen.
Der sich im Geschäft auskennt.
Der sich auch im Geschäft auskennt, ja, diesen Satz unterstreichen wir. Sie können natürlich auch nicht wissen, wann gewählt wird. Was Sie aber gefragt haben, wenn die Österreicherinnen und Österreicher nicht in der Regierung haben möchten.
Genau, und wir haben das abgefragt, nur zur Erklärung, nämlich welche Partei.
Also nicht die Person.
Mit welchem, der Spitzenkandidat war schon dabei, aber mit welcher Partei. Und wir werden das jetzt gleich im Insert sehen, dass die Freiheitliche Partei, Überraschung, Überraschung, die größte Ablehnung hat mit 47%. Aber man muss dazu sagen, vice versa haben offensichtlich 53% kein Problem mit der Freiheitlichen Partei unter Herbert Kickl in der Regierung. Und das ist ganz klar, ich werde immer wieder verwundert gefragt, wie das zustande kommen kann. Das ist ja relativ einfach. Wenn wir eine freiheitliche Partei haben, die plus minus 30% hat, dann haben wir noch einige konservative Wähler und Wählerinnen bei der ÖVP. Und dann gibt es natürlich in allen anderen Parteien auch Unterstützer, die sagen, naja, bei aller Liebe, wenn die freiheitliche Partei stärkste Partei wird und eine Mehrheit im Nationalrat zustande bringt mit einem Koalitionspartner oder vielleicht zwei Koalitionspartnern, weiß man ja auch nicht, ob sich das mit zwei Parteien ausgeht, dann wird es halt so sein. Und dementsprechend gibt es zwar die große Ablehnung bei Kickl, aber sie ist nicht über 50%.
Ganz kurz mal zum Wahltermin und zu den möglichen Neuwahlen, über die immer wieder spekuliert wird. Da wurde mal überlegt, ob es am 9. Juni stattfinden soll, gemeinsam mit der EU-Wahl, jetzt wieder September. Kanzler Karl Nehmer hat sich doch relativ klar geäußert, möchte fertig arbeiten. Aus der Erzählung, glaube ich, kommt die ÖVP jetzt auch so schnell nicht mehr raus. Und vor allem, es würde ja Nehammer wieder entmachten, wenn das, was er jetzt sagt, möchte bis September durchhalten, wieder nicht stattfinden.
Da gab es auch hinter den Kulissen in der eigenen Partei ein paar kritische Stimmen, die gemeint haben, dass diese doch klare Absage zu viel des Guten war. Denn so ganz vom Tisch, glaube ich, ist das noch nicht. Aber, und jetzt kommt der Zusatz, auf den Sie anspielen, und das ist ein ganz wesentlicher, Nehammer könnte sich das schon gut vorstellen. Warum? Hauptgrund, weil man sich einfach vor diesem Dämpfer, vor dieser Niederlage, dieser Erwartbaren bei der EU-Wahl fürchtet, dass das einerseits die Funktionäre noch einmal demotiviert und dass es insgesamt noch einen zusätzlichen Image-Schaden beim Image des Kanzlers gibt. Also er könnte sich das, glaube ich, schon vorstellen, die Vorverlegung, aber, und das ist jetzt der wesentliche Zusatz, eher nur im Konsens mit den Grünen. Und die Grünen sind dafür derzeit halt so gar nicht zu haben. Wenn man das im Konsens macht, also Nehammer und Kogler vor die versammelte Zuseherinnenschaft treten und sagen, liebe Leute, wir ersparen uns einen ewig langen Wahlkampf. In Wahrheit haben wir zwei parallel. Also das heißt, wir machen es kurz und bündig. Ihr habt im Sommer eine Ruhe vor uns etc. etc. Könnte man das schon erzählen, Herr Knapp? Nur die Grünen haben natürlich ein Interesse daran, dass das im Herbst stattfindet. Das ist keine Bösartigkeit jetzt von mir, sondern wenn es einen heißen Sommer gibt, ist natürlich das Klimathema dann höher auf der Agenda, ohne Vorwurf, wie gesagt, von meiner Seite. Und insofern, glaube ich, tut sich Nehammer schwer, da haben Sie vollkommen recht, eine Erzählung zu finden, dass man es jetzt auf den Bruch ankommen lässt. Denn jetzt hat man gefühlt 25 Mal gesagt, wir arbeiten konstant, stabil weiter bis in den Herbst. Und dann plötzlich, nachdem man ein Budget verabschiedet hat und Sonstiges, zu sagen, so, jetzt geht's doch nicht, wäre schon konstruiert, nicht? Man würde die Absicht sofort erkennen. Es gibt jetzt natürlich eine Geschichte, dass man noch ein Paket verhandelt mit, ich will nicht sagen kleineren Themen, aber weniger konfliktreicheren. Also es geht um Wohnbaugeschichten, Sanierung, Wohnraum. Es geht ein bisschen um Energiegesetze, es geht ein bisschen um ein kleineres Sicherheitspaket. Nicht die großen Geschichten, kein Klimaschutzgesetz etc., wo man sich nicht mehr einigen wird. Jedenfalls nicht in dieser Legislaturperiode. Und so will man eben der Bevölkerung, wenn das was wird mit diesen kleinen Backerln, sage ich mal, thematisch aufgedröselt, wird man der Bevölkerung jetzt sagen, wir haben eh noch was zu tun, wir arbeiten bis zum Schluss und dann wird halt wohl dann doch im September gewählt. Wie gesagt, außer die Grünen schwenken vielleicht noch ein auf diese Idee von der ÖVP.
Also momentan schaut es nach dem 29. September aus. Sie haben es zu Beginn der Sendung wahrscheinlich eh schon auch mitbekommen, wenn man momentan über die ÖVP und über Karl Nehammer redet, dann redet man auch immer gleichzeitig über Herbert Kickl. Und was aufgefallen ist in dieser Woche, die Angriffe auf Herbert Kickl von der ÖVP, die sind massiv verstärkt worden.
Rechts, rechter, Kickl. Kaum jemand polarisiert wohl so sehr wie der FPÖ-Chef. Jetzt verschärft auch die ÖVP die Gangart gegenüber ihrem stärksten Gegner weiter. Bundeskanzler Karl Nehammer nennt ihn rechtsextrem und bekommt Rückendeckung, sowohl innerhalb als auch außerhalb der ÖVP.
Es gibt ganz klare Definitionen, Herbert Kickl fällt darunter.
Ich hätte es vielleicht früher nicht gesagt, aber jetzt sage ich ja, Herbert Kickl ist rechtsextrem, weil er sich selber zum Rechtsextremisten gemacht hat.
Dass Karl Nehammer jetzt erst draufkommt, sagt aber auch sehr viel über die ÖVP aus. Die koalieren in Niederösterreich auch mit einer ähnlichen Truppe.
Auch Verfassungsjurist Heinz Mayer ist alarmiert.
Der Herr Kickl schrammt an der Wiederbetätigung vorbei. Kickl verwendet ein Vokabular, das auch die Nationalsozialisten verwendet haben.
Auch die blauen Verbindungen zur deutschen rechtspopulistischen AfD kritisieren viele scharf. Bei einem Geheimtreffen sollen hochrangige AfD-PolitikerInnen zuletzt mit Rechtsextremen über die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen haben. Daraufhin distanzieren sich sogar bekannte RechtspopulistInnen wie Marine Le Pen in Frankreich und Giorgia Meloni in Italien von der AfD. Doch die FPÖ will die Zusammenarbeit nicht stoppen. Aber auch in der FPÖ gibt es verschiedene Ansichten. Einerseits kritisiert der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwärtsger Nehammers Rechtsextremsager heftig als verbale Inkontinenz. Auf der anderen Seite scheint der Stempel rechtsextrem für Herbert Kickl selbst kaum ein Problem zu sein.
Wenn ich von politischen, wie soll man das nennen, Irrlichtern als rechtsextrem beschimpft werde, dann trage ich diese Beschimpfung wie einen Orden.
Ob er diese Zuschreibung, die auch der Kanzler gewählt hat, rechtsextrem, Herbert Kickl, hilft das Kickl am Ende?
Das kann durchaus sein. Es ist natürlich so, dass, ich habe das schon mehrfach gesagt, sich im österreichischen Sonnensystem alles nur um die blaue Sonne dreht. Und ob man die jetzt rechtsextrem nennt oder sonst irgendwie, das ist natürlich eine zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Strategie der ÖVP ist einerseits das, dass man sagt, es muss ein Duell geben, nicht? Dass man sozusagen Nehammer gegen Kickl setzt. Dasselbe probiert im Übrigen die SPÖ. Nach dem letzten Parteitag hieß es dann das große Duell Babler dann gegen Kickl. Also das probieren beide und das ist in Wahrheit ein Match um Platz 2. Und in Wahrheit haben ÖVP und SPÖ als realistisches Ziel ausgegeben für sich jeweils, dass man halt diesen Platz 2 erringen möchte. Denn man sieht einfach, die FPÖ ist in fast allen uns zugänglichen Umfragen doch ein Stück weit vorne. Und den da wirklich abzufangen, ohne großes Ereignis von außen, wird ganz, ganz schwer werden. Die zweite Geschichte ist, dass sich die ÖVP, wenn man so will, impfen will, politisch, nämlich gegen die Vorwürfe und den Spin der anderen Mitbewerber, dass man sagt, naja, die schimpfen zwar jetzt ein bisschen auf die FPÖ, aber in Wahrheit kollieren sie am Tag 1 nach der Wahl sofort wieder mit denen. Und da will
also
man...
Also siehe Niederösterreich, siehe Salzburg.
Siehe Niederösterreich, siehe Salzburg, Oberösterreich ja schon länger. Also zu sagen, quasi, das ist eh schon ausgemacht, um einfach sozusagen diese Strategie der ÖVP zu konterkarieren, dass es da zu einem Duell käme. Also quasi eine Stimme für die ÖVP ist eine Stimme für Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz. Und da will die ÖVP eine Art Brandmauer bauen und das sind die zwei Hintergründe. Aber so wie Sie richtig sagen, tatsächlich mit einem doppelten Boden, das ist ein echter Spagat. Einerseits zu sagen rechtsextrem und dann in drei wesentlichen Bundesländern mit ihnen zu koalieren, ist schon schwierig. Und wie gesagt, die zweite Geschichte ist, dass die ÖVP natürlich auch viele Inhalte von der FPÖ übernommen hat oder jedenfalls nah dran gerückt ist, weil sie dasselbe Manöver noch einmal probieren will wie Weiland Sebastian Kurz 2017. Da ist es auch aufgegangen. Der Herr Kurz hat damals im Übrigen auch diese viel zitierte Schmidt-Schmiedl-These widerlegt, indem er sozialverträglicher was Ähnliches gesagt hat wie die FPÖ. Aber ob das jetzt noch einmal geht, das wage ich doch sehr zu bezweifeln.
Er war eben nicht Kanzler im Gegensatz zu Karl Nehammer, aber
völlig richtig,
sagen könnte, das könnte er machen. Es hat sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht, wir haben ja ausführlich berichtet über die große Rede von Karl Nehammer in Wels genau vor einer Woche und hat die Kickls gezählt. Da wurde ja eine halbe, dreiviertel Stunde lang nur über Herbert Kickl gesprochen.
Herbert Kickl, Herbert Kickl, der Herr Kickl, Herbert Kickl, 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 ein Herbert Kickl, Herbert Kickl, 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 Minister Kickl, 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 Kickl,
Herbert Kickl,
Kickl, Herbert Kickl,
der Herbert Kickl, dieser Herbert Kickl,
Herbert Kickl, Herbert Kickl,
Kickl.
So, jetzt brauchen wir den Meinungsforscher. Also Herbert Kickl muss eigentlich überhaupt nicht mehr auftreten, das besorgen doch die anderen für ihn.
Ja, das ist ganz offensichtlich so. Das erinnert auch ganz, ganz stark an Jörg Haider. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit dem damaligen Chefredakteur vom Profil Lackner gesprochen, der gesagt hat, unsere 10 besten Hefte, also von den 10 besten Covers, die wir hatten, waren 9 damals Jörg Haider drauf.
Also bestverkaufte.
Ja, richtig, genau. Also es gibt natürlich dieses Angstgefühl und dieses Spielen, aber trotzdem mit der Emotion. Also das nützt natürlich Kickl, weil es schlicht und greifend Breite bringt. Den Fehler, den man hier macht von Seiten der Konkurrenz, ist, es bringt nichts.
Also Seiten der ÖVP.
Von Seiten der ÖVP, als auch von der SPÖ. Ist ja vollkommen egal. Wir können auch Helmut Brandstätter nehmen. Das ist alles egal. Hier ticken alle gleich. Ist, dass man nicht aufklärt, was man unter rechtsextrem versteht. Man wirft diesen Begriff hinein und das war's dann. Und in Wirklichkeit ist das genau das gleiche Problem, wie schwenke ich ein bisschen hinüber zu einem Kooperationspartner von Herbert Kickl, zu Viktor Orban. Man spricht zum Beispiel Orban seinen Begriff der illiberalen Demokratie nach. Es gibt halt mal keine illiberale Demokratie. Es gibt nur eine Demokratie oder keine Demokratie. Und das gehört einfach mal klargestellt, dass dort ein autoritäres System ist. Da muss man Aufklärungsarbeit betreiben. Und wenn jetzt Herbert Kickl sagt, ich halte Viktor Orban für ein gutes Vorbild für Österreich, dann muss ich die Menschen aufklären, was denn das heißt. Also zum Beispiel Entmachtung eines Verfassungsgerichts, was die Finanzgesetze betrifft, Zwangspensionierung von 276 Richtern im 62. Lebensjahr. Das hat alles der Herr Orban gemacht. Und damit muss man Kickl konfrontieren und gleichzeitig auch die Menschen darüber aufklären. Wenn ich nur einfach das hineinwerfe und sage, das ist ein Rechtsextremer, dann denken alle immer natürlich an das Dritte Reich. Und da tut man sich dann von FPÖ-Seite leicht, nicht. Wie kann man nur, da sind wir weit davon entfernt. Aber dass die Freiheitliche Partei bei Segmenten ihrer Vertreter autoritäres Gedankengut ansatzweise in sich trägt, und da bin ich jetzt schon sehr vorsichtig, das muss man erklären und das muss man aufzeigen. Dann hat man Chancen. So hat man sicher keine.
Kommt auf die persönliche Ebene. Die Angriffe des Kanzlers, das ist ja auch in Interviews. Mhm. Man hat das Gefühl, also das wäre doch dann absolut unglaubwürdig, wenn nach einer Wahl Nehammer und Kickl dann doch irgendwie zusammenfinden könnten,
ja,
oder?
Das glaube ich auch nicht, dass passieren wird, Herr Knapp. Denn eines ist klar, wenn man als Kanzler in eine Wahl geht und man kommt als Vize raus, dann geht man besser. Also wenn es so wäre, dass man in die Verlegenheit käme, glaube ich, und insofern ist das auch nachvollziehbar, was Nehammer sagt, dass er sagt, also mit mir sicher nicht als ÖVP-Chef, so sagt das ja auch mit dem Zusatz, glaube ich auch, dass sozusagen in der nächsten Regierung nicht Kickl und Nehammer sitzen. Denn wie gesagt, als Kanzler geht man dann, wenn man es nicht schafft, den Kanzlersessel rüber zu retten. Das muss ja nicht für einen Nachfolger, eine Nachfolgerin vom Herrn Nehammer gelten. Wie wohl ich schon sage, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Rennen um Platz 2, zum aktuellen zwischen ÖVP und SPÖ. In dem Moment, wo die ÖVP Zweiter wird, gilt natürlich auch für die SPÖ, wittert man klarerweise auch die Möglichkeit, in einer Koalition um die FPÖ herum den Kanzlersessel doch zu retten.
Also eine Dreiervariante wäre das.
Eine Dreiervariante, also ÖVP-SPÖ oder SPÖ-ÖVP und wohl eher Neos als Grüne, denn dass ÖVP und Grüne nochmal zusammengehen, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Also insofern ist das eine sichere Aussage. Sie ist persönlich wohl glaubwürdig, das will ich dem Herrn Nehammer nicht absprechen, aber es ist auch strategisch nachvollziehbar, weil es, wie gesagt, wie ich vorhin erklärt habe, eher unwahrscheinlich ist, dass tatsächlich die beiden in einer Regierung sind.
Kommen wir jetzt in unserer Sendung in die Steiermark und genau genommen da in die Hauptstadt der Steiermark, nach Graz. LGK, die kommunistische Bürgermeisterin der Steiermark, hat eine für viele überraschende Auszeichnung dieser Woche bekommen, nämlich Weltbürgermeisterin des Jahres 2023. Und die große Frage wird sein, in Salzburg gibt es ja im März die Bürgermeisterwahlen. Wird auch die Stadt Salzburg in Zukunft von einem KPÖ-Bürgermeister regiert werden?
LKK ist es bereits, Kai Michael Dankl wird es vielleicht, und zwar kommunistischer Bürgermeister einer Landeshauptstadt. K. leitet seit November 2021 die Grazer Stadtpolitik und das offenbar mit Erfolg. Die in London ansässige City Mayors Foundation verleiht nämlich den Titel Weltbürgermeisterin des Jahres 2023.
Es ehrt auch natürlich sehr, es ehrt letztendlich auch mein ganzes Team, die mit mir über Jahrzehnte hindurch arbeiten. Und es ist eine schöne Würdigung auch für unsere Stadt Graz, finde ich, weil die dadurch auch in der ganzen Welt eine gewisse Bekanntheit erreicht hat und die Leute vielleicht auch schauen, ja, wo liegt das Graz überhaupt?
K. wird bereits im Sommer 2023 für ihre Robin Hood-Politik nominiert. So behält die Kommunistin nur 2.100 ihres 15.000 Euro schweren Bürgermeisterinnengehalts für sich. Den Rest spendet sie an Menschen in Notlagen. Den Kampf gegen teures Wohnen in der Stadt hat sie sich auf die Fahnen geheftet. Und mit diesem Fokus will auch Parteifreund Kai Michael Dankl im März Salzburger Bürgermeister werden. Er startet hier in Lieferingen den Wahlkampf, wo 200 leistbare Wohnungen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden sollen.
Wir stehen für ein Wirtschaftssystem, wo netter Profit an erster Stelle steht. Dinge, die zur Grundversorgung der Bevölkerung gehören, wie leistbares Wohnen, Wärme, Licht, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, dass es nicht um Profite geht. Da muss man dem Kapitalismus auch Grenzen aufzeigen.
Bei der Landtagswahl im April des Vorjahres ist Dankl mit seiner KPÖ schon ein Achtungserfolg gelungen. In der Stadt Salzburg lagen die Kommunisten mit 22% hinter der ÖVP auf Platz 2.
Da brauchen wir jetzt die Erklärung vom Experten. Was macht die Kommunisten momentan so attraktiv?
Sie machen das, was man von links genauso machen kann wie von rechts, nicht? Und da berühren sich ja manchmal auch die beiden Rechts- und Linksaußenparteien, indem sie einfach diesen aktuellen Unmut, diese Krisengeschichte gut für sich nutzen. Die KPÖ hatte das K zwar nicht tatsächlich, aber doch gefühlt rausgekickt aus dem Parteinamen. Also über Kommunismus redet man nicht, sondern es ist eine Art Lebenshilfepartei. Das hat man in Graz gesehen mit dieser jetzt bemerkenswerten Auszeichnung. Und Und das sieht man auch beim Herrn Dankl, nicht? Wenn Sie ihm zugehört haben, wird er da viele, die derzeit einfach leiden unter der mannigfachen Krise, wird er schon abholen. Da wird er viele sagen, ja, genau, so ist es, so sehe ich das auch. Und insofern sind das nicht nur zwei sehr gute Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, also die Frau K. sowieso in Graz kennen wir ja schon länger, aber auch der Herr Dankl hat das gezeigt. Und aus meiner Sicht hat er da absolut die Chance, einmal in die Stichwahl zu kommen. Einen Widerspruch möchte ich anmelden, weil es vorher geheißen hat, überraschend in Salzburg. Überraschend ist es bei ihm nicht mehr. Das wäre also eigentlich was, wovon wir schon fast ausgehen können. Und das war bei Frau K. sehr wohl überraschend, weil wir hatten damals genau eine, nicht vom Kollegen Hayek, aber eine Umfrage zur Verfügung in Graz, die etwas ganz anderes prognostiziert. Ist auch schwierig natürlich auf einer solch urbanen Ebene, das gut hinzukriegen. Und dann war tatsächlich am Wahltag die Überraschung groß. Also haben wir die KPÖ an der ÖVP vorbeigezogen ist am Langzeitbürgermeister. Also das ist jetzt aus Sicht des Herrn Dankl anders in Salzburg, aber das ist handwerklich wieder mal sehr gut gemacht. Warum habe ich vorher gesagt, die beiden berühren sich ein bisschen. Es gab schon unter Jörg Haider den Sozialfonds, sehr intransparent, jetzt im Vergleich zur KPÖ muss man sagen, aber gab es den Sozialfonds, wo damals über 60.000 Schilling abgeliefert werden mussten von den FPÖ-Mandatarinnen und Mandataren. Und das macht die KPÖ jetzt auch. Aber auch das sehr authentisch, sehr nachvollziehbar. Also das hat schon sein Publikum, definitiv.
Marco Pogo von der Bierpartei hat ja auch bekannt gegeben, wenn es gelingt, 20.000 Mitglieder für die Partei zu gewinnen, dann möchte er ganz gerne bei der Nationalratswahl antreten und hat sich mit einem Zwischenergebnis gemeldet in dieser Woche.
Neue Lage. Wir haben mit Stand heute 4.236 neue Mitglieder und über 2.000 Unterstützer und Unterstützerinnen für die Bierpartei gewinnen können. Das ist mega gut. Vielen, vielen Dank.
Jetzt könnte ich Sie fragen, ob er die 20.000 schafft oder nicht. Mache ich natürlich nicht. Ja. Die Frage ist, wie kommt Marco Pogo in der Bevölkerung an?
Naja, Marco Pogo kommt in der Bevölkerung sehr gut an. Wir haben ja das auch gesehen, also dass er nicht abgelehnt wird, zum Beispiel was die Regierungsbeteiligung betrifft. Wir haben das schon sehr oft besprochen. Er wirkt neu, er wirkt frisch. Könnte dadurch auch natürlich Neos ein bisschen schaden, weil dort ist der frische Wind dann schon älter. Und er bringt einen neuen Zug da hinein. Er hat sich bei der Bundespräsidentenwahl präsentieren können. Und er ist links progressiv positioniert, nennen wir das einmal so, geht aber querbeet. Also es ist nicht so, dass er nicht Protestwählerstimmen auch bei den Freiheitlichen, auch bei der ÖVP mitnimmt, aber wenn Sie so wollen, zwei Drittel nimmt er links der Mitte, ein Drittel rechts der Mitte.
Wir haben eine Grafik dazu gemacht, es gibt eine Umfrage. Ganz kurz nur, könnte man sagen, dass Marco Pogo unter anderem auch dadurch punkten kann, dass ihn viele noch nicht genau und gut kennen?
Im Gegensatz zum Beispiel zu Kai Michael Dankl, ja. Er hat eben diesen Neuigkeitswert. Sie sehen hier, das ist das Politikbarometer von den Kollegen von heute, das wir gemacht haben. Und wir fragen dann immer, wer ist in den letzten zwei Wochen positiv oder negativ aufgefallen. Und Sie sehen die höchste Zustimmung, wobei 28 zu 26 Kickl ist jetzt nicht die Welt. Aber er steigt quasi on top ein, also new kid on the block. 37% sagen allerdings, keine Ahnung. Ist aber jetzt für ihn von Vorteil. Die Gefahr bei Marco Pogo, Dominik Vlasny, könnte natürlich sein, dass je öfter er auftritt, desto mehr muss er Stellung beziehen bei verschiedensten Themen. Und das ist ein sehr glattes Parkett in Wien. Und noch dazu, wo es nicht halt eine Bundespräsidentenwahl ist, wo es genau auf eine Person ankommt. Weil jetzt muss er Listen in den Bundesländern stellen, braucht Mitstreiterinnen. Da ist immer noch ein faules Ei dabei gewesen. Und das ist natürlich die Problematik, vor der Vlasny steht. Aber er bringt gewisses Potenzial mit. Wäre ich sein Wahlkampfberater, würde ich sagen, wir machen nur die allernötigsten Auftritte und reden nicht so viel.
Absolut. Und deswegen, also sich da rein zu pushen, zum Beispiel in TV-Debatten, wie das Weiland Frank Stronach gemacht hat, würde ich ihm auch nicht raten. Ich glaube auch nicht, dass es das dicke Programm mit den ausgefeilten Konzepten geben wird, weil, richtigerweise, Kollege hat schon angesprochen, man damit natürlich auch inhaltlich angreifbar wird.
Also weniger als mehr ist da.
Das wird wohl das Motto sein, aber schauen
Empfehlung.
Wir mal.
Ja. Letzte Minute der Sendung, wie gewohnt, die Top und Flops. Wer ist positiv aufgefallen in dieser Woche und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren getrennt voneinander befragt.
Ja, wie immer eine Rätselaufgabe für Sie.
Ja, wollte gerade sagen, ja.
Ich beginne mit dem eindeutigen oben Top der
das
Woche.
Ist gut erkennbar.
Das österreichische Bundesheer mit einer bombastischen Pressekonferenz. Gute PR-Arbeit mit dieser neuen Einschätzung der Sicherheitslage oder Unsicherheitslage.
Die Welt ist aus den Fugen, ja.
Die Welt ist aus den Fugen. Das ist natürlich einerseits in Richtung Budget, weitere Budgetaufstockung gut gemacht, muss man sagen. Wenn man jetzt seriös dran herangehen, kann man sagen, das war durchaus zugespitzt und wirklich teilweise vielleicht auch etwas zu sehr zugespitzt. Aber natürlich hat man versucht, auch ein bisschen Sensibilität für dieses Thema zu generieren, was in anderen europäischen Ländern schon längst passiert ist.
Flop
der Woche ist der Herr Musk und auch der Herr Zuckerberg für diese Hearings da. Der Herr Zuckerberg hat zwar versucht, sich zu entschuldigen. Ich würde noch TikTok massiv dazu nehmen, eigentlich on top, weil das natürlich Wahnsinn ist, was die, ich sage es bewusst so, unsozialen Netzwerke anrichten, und zwar nicht nur bei Kindern.
Zuckerberg hat sich ja bei den Eltern oder bei vielen Eltern entschuldigt.
Ich musste jetzt bei meinem Top auch ein bisschen raten,
ja,
weil du
übersetzt. Ich wollte gerade sagen, also, wir haben zwei Sekunden, aber sie machen das
ja, natürlich. Also es ist das Informationsfreiheitsgesetz, das durchs Parlament gegangen ist.
Das Bilderrätsel.
Das Amtsamt ist, ja, das ist wieder nicht bei mir entstanden. Also das ist Top der Woche. Flop der Woche ist das Land Salzburg. Es gab ja eine Villa in Fuschl, die wahrscheinlich über Umwege von Herrn Abramowitsch gekauft wurde. Es gibt jetzt Anfragen im Landtag und jetzt sagt das Land, wir haben einen Großteil der Unterlagen offensichtlich geschreddert oder wir finden es nicht mehr. Und das hat jetzt auch der Salzburger Landeshauptmann so bestätigt. Ich habe deshalb nicht Wilfried Hasler genommen, weil es ja nicht sein Fehler ist, aber das Land Salzburg, in was für einer Republik leben wir, wo diese Dinge einfach wegkommen? Also das ist echt, echt, echt absurd. Und wird leider Gottes auch wieder, also leider Gottes, aber wird auf die Konten von denen einzahlen, die sagen, das ist eine Bananenrepublik, hier muss sich ganz stark was ändern.
Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns erst in zwei Wochen wieder. Diese Woche sind ja dann die Semesterferien. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Genießen Sie die Woche, wenn Sie Skifahren gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.